Diese Folge Was mich bewegt wird präsentiert von T-Systems.
Das erfordert Maßnahmen zur Reduzierung von Abhängigkeiten. Abhängigkeiten, die wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten allzu leichtsinnig eingegangen sind. Maßnahmen für mehr Souveränität, gerade auch technologische Souveränität.
Das sagte Bundeskanzler Friedrich Merz kürzlich in seiner Regierungserklärung im Deutschen Bundestag und bezog sich damit vor allem auf die europäische Sicherheit und Verteidigungsfähigkeit, die ja viel zu sehr von den USA und deren Technologieriesen abhängig ist. Doch womöglich sind wir in der vergangenen Woche ja der vielbeschworenen digitalen Souveränität schon ein ganzes Stück näher gekommen.
Was mich bewegt. Der Automotive-Podcast.
Ja, Pascal, das Schlagwort technologische Souveränität, wir haben es eingangs gehört, ist momentan in aller Munde. Wie eben gehört, auch auf ganz hoher politischer Ebene mittlerweile ein sehr entscheidendes Thema. Nicht nur technologisch, sondern auch in vielen anderen Bereichen sprechen wir über Souveränität hier in Europa, in Deutschland. Aber natürlich ist das Thema technologische Souveränität ja auch für die hiesige Industrielandschaft ein sehr heiß diskutiertes Thema. Und da kann man sich ja schon fast momentan die existenzielle Frage stellen, sind die Unternehmen in Europa zu stark abhängig von IT-Infrastruktur, von Software, von Dienstleistungen und auch Know-how aus den USA und auch aus anderen Teilen der Welt, wenn wir nach Asien schauen. Deswegen, Pascal, wollen wir heute ein bisschen über das Thema digitale Souveränität diskutieren. Und ich habe es ja eingangs schon angedeutet, in der letzten Woche, da gab es so ein bisschen Bewegung oder sehr viel Bewegung, was das Thema digitale Souveränität anbelangt. Einen spannenden Vorstoß von einem deutschen IT-Player, aber nicht nur. Was hat es damit auf sich?
Yannick, du sagst es, digitale Souveränität und wenn wir jetzt mal auf eine Technologie vor allem schauen und das ist momentan das Hype-Thema natürlich überhaupt, ist künstliche Intelligenz und damit nennen wir es jetzt auch einfach mal KI-Souveränität, denn auch da reden wir natürlich über große Abhängigkeiten von genau den Playern, die du gerade angedeutet hast, jetzt noch nicht namentlich, aber eben zumindest aus welchen Weltregionen diese Player stammen. Das hat natürlich auf der einen Seite gefährliche Abhängigkeiten, wenn wir über Datenkontrolle, Datenverarbeitung sprechen, zum anderen aber auch um Wertschöpfung natürlich. Ja, es ist ja auch ein wirtschaftlicher Faktor, dass wir uns mehr Souveränität eben in Deutschland und Europa wünschen, damit eben auch mehr Wertschöpfung im eigenen Land oder auf dem eigenen Kontinent sozusagen, im eigenen Staatenbund hier stattfindet. Und du hast gerade schon angedeutet, da gab es in der vergangenen Woche durchaus eine News, die man, und das nehme ich jetzt mal, da nehme ich die Bewertung jetzt tatsächlich einfach mal schon mal vorweg, frecherweise, die man durchaus als einen recht großen Wurf betrachten kann. Und zwar hat die Deutsche Telekom in der vergangenen Woche in München die erste KI-Fabrik Deutschlands eröffnet. Die nennt sich Industrial AI Cloud und ist im Prinzip ein KI-Rechenzentrum. Letzte Woche mit großem Tamtam, muss man sagen, in München eröffnet worden. Natürlich auch viel Politik dabei. Lars Klingbeil war da, Markus Söder war da. Natürlich, klar, Telekom-Chef Tim Höttges, aber auch T-Systems-Chef Ferry Abolhassan war da. T-Systems eben der Betreiber am Ende auch dieser Cloud und Dirk Reiter, der Bürgermeister von München. Also da war natürlich alles da, was dort auf Bundes-, Landes- und Stadtebene Rang und Namen hatte, weil eben ja dieses eröffnete KI-Rechenzentrum als das erste seiner Art hier in Deutschland eben souveränen KI-Betrieb für deutsche Unternehmen sicherstellen soll und eben auch diese entsprechende Compute-Power liefern soll. Wir können ja mal kurz reingehen, Yannick, in die Details. Rund 10.000 GPUs hat die Anlage und damit eben enorme Rechenkapazitäten für Training und Betrieb von KI-Modellen. Und das ist eben natürlich entscheidende Leistung, um jetzt KI auch nicht einfach nur zu nutzen, sondern wirklich auch weiterzuentwickeln, um da auch eine Progression wirklich drin zu haben. Wenn wir mal ins Detail reinschauen, also die Infrastruktur basiert auf 10.000 NVIDIA Blackwell GPUs, darunter zum Beispiel NVIDIA B200 oder NVIDIA RTX GPUs. und hat insgesamt eine Rechenleistung von 0,5 Exaflops. Und weil vielleicht der ein oder andere Hörer das jetzt nicht einordnen kann, wie viel denn da jetzt 0,5 Exaflops sind,
wie viel ist das in Fußballfeldern?
Wie viel ist das in Fußballfeldern? ja, Telekom und T-Systems, die haben einen Vergleich. Die sagen nämlich, das reicht, damit alle 450 Millionen EU-Bürger gleichzeitig einen KI-Assistenten bzw. Chatbot nutzen könnten. Wenn wir uns alle gleichzeitig hier einloggen, um im Prinzip ChatGPT nach einem Rezept fürs Abendessen zu fragen, dann könnte alleine die Infrastruktur dieser KI-Fabrik, dieses Rechenzentrums ausreichen, damit jeder EU-Bürger das gleichzeitig tun könnte. Ja, und jeder, der weiß, wie viel Rechenleistung KI schluckt und wie energieintensiv tatsächlich künstliche Intelligenz ist, der kann dann schon einschätzen, was für eine enorme Rechenpower das ist und das eben made in Germany. Wenn wir jetzt mal sozusagen von dem Thema in Nvidia GPUs, also von der tatsächlich Rechenhardware, mal absehen, ist alles andere, alle Partner, der Betrieb natürlich liegt am Ende bei deutschen Unternehmen auf deutschem Boden mit deutscher Datenkontrolle, deutschem Datenschutz. Das ist natürlich extrem relevant für genau dieses Thema Souveränität und richtet sich vor allem aber, und das ist eben jetzt auch nochmal der Twist, den ja das Thema Industrial AI ja an der Stelle schon sagt, es richtet sich explizit an Industrien. Also es ist jetzt keine keine Consumer-Rechenzentrum, was das Thema KI angeht, sondern richtet sich gezielt an industrielle Anwendungen, zum Beispiel Simulationen, Produktionsoptimierungen, Qualitätskontrolle, um eben KI auch direkt in der industriellen Wertschöpfung zu integrieren und eben deutschen Unternehmen, sowohl Großkonzernen bis hin zum Mittelstand, einfach die Möglichkeiten gibt, genau solche KI-Modelle leistungsfähig laufen lassen zu können, zum Beispiel für Simulationen und am Ende, ja, zum Beispiel auch Entwicklungszeiten zu verkürzen. Mhm. Wir werden gleich nochmal reinschauen, was das am Ende auch für die deutsche Autoindustrie zum Beispiel bedeutet. Richtet sich ja erstmal an alle Industrien. Und insofern, ja, Yannick, ich finde ein absolut spannender Wurf, weil da ist wirklich richtig, richtig Rechenpower hinter.
Ja, absolut. Also wir sprechen ja viel über das Thema, auch hier im Podcast haben wir über das Thema digitale Souveränität hier in Europa schon viel gesprochen. Wir fordern das immer ein oder es wird immer gefordert, dass wir uns da unabhängiger machen müssen, vor allem natürlich von den Hyperscalern aus den USA. Das ist mal jetzt sozusagen ein erster Pflock oder einer der ersten Pflöcke, die jetzt hier wirklich auch mal ganz konkret in den Boden gerammt werden, was das Thema anbelangt. Und eigentlich auch eine sehr gute Nachricht für auch viele Unternehmen in Deutschland und Europa natürlich auch. Also das ist auf jeden Fall ein wichtiger Schritt an der Stelle. Und auch wenn man sich so ein bisschen momentan das Stimmungsbild auch in der Industrie beziehungsweise in der Wirtschaft anschaut, da gab es jetzt gerade ganz aktuell auch eine Studie dazu, auch zum Thema KI, wie wichtig eigentlich auch KI als Wettbewerbsfaktor in den nächsten Jahren wird. Unter anderem von der Digitalberatung Valantik und dem Handelsblatt Research Institute gab es eine Umfrage unter C-Level-Führungskräften und da sagen 86% aus der Dachregion, dass sie eben KI für entscheidend für den Unternehmenserfolg bis 2030 halten. 79% sind überzeugt, dass Unternehmen, die KI jetzt nicht konsequent und tief in ihre Geschäftsprozesse integrieren, werden auf kurz oder lang eben ihre Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Und da ist natürlich so ein Signal und ein KI-Rechenzentrum mit so einer Leistung, mit so einer Compute-Power am Ende des Tages natürlich für viele Unternehmen, natürlich nicht nur Großkonzerne, die sich da jetzt natürlich interessieren, sondern auch Startups. Das soll, so wie ich das verstanden habe, richtete sich das ja an eine breite Range an Unternehmen. Also da geht es jetzt ja nicht nur um die BMWs und Mercedes dieser Welt, sondern da sollen ja viele mit einbezogen werden und auch beim Thema KI vorankommen. Also ich sage immer, das ist auf jeden Fall für viele jetzt ein gutes Signal an der Stelle. Und was man auch sagen muss, viele in der Wirtschaft, die rufen ja auch momentan danach, dass man sich unabhängiger macht von den US-Tech-Riesen, von den Microsofts, den AWS dieser Welt. Dazu gibt es auch eine Studie vom Bitkom, die ist allerdings schon aus dem Juni 25, aber natürlich immer noch relevant, in der es heißt, dass in der deutschen Wirtschaft die Sorge auch vor einer zu hohen Abhängigkeit von Cloud-Diensten aus dem Ausland irgendwie besteht. Fast 62% der Unternehmen in Deutschland würden ohne Cloud-Dienste stillstehen. Zugleich halten mehr als 3/4 Deutschland für zu abhängig von US-Cloud-Anbietern. 82% wünschten sich einen Cloud-Anbieter, aus Deutschland oder aus Europa, um es eben mit den außereuropäischen Marktführern auch aufnehmen können zu können am Ende des Tages. Also der Wunsch danach, dass wir einen digitalen Player haben, einen Player im Cloud-Bereich, im KI-Bereich, der eben eine ähnliche Infrastruktur bereitstellen kann, wie es die US-amerikanischen Platzhirsche, muss man sagen, leisten können, der ist auf jeden Fall groß. Das ist jetzt für mich auf jeden Fall einer der ersten und guten Schritte in die richtige Richtung.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe vorhin ja schon gesagt, dass auch einfach ansonsten einfach viele auch deutsche Partner und Unternehmen beteiligt sind. Also namentlich zum Beispiel SAP, Siemens sind solche Industrie- und IT-Akteure, die dort an diesem Stack auch am Ende, was den Applikationslayer angeht, auch mitmischen und dort eben auch ihre Angebote bereitstellen. Am Ende geht es auch zum Beispiel um diesen Deutschland-Stack, den sogenannten, eine Initiative der Bundesregierung, um einen souveränen Tech-Baukasten für Behörden-IT, der unabhängig von ausländischen Anbietern aufgebaut werden kann, bereitzustellen, dieser Deutschland-Stack. Auch das ist sozusagen Teil davon oder eben auch die Basis davon infrastrukturell an der Stelle. Und insofern, ich zitiere an der Stelle jetzt einfach nochmal Tim Höttges, den Telekom-Chef. Er sagt, wir investieren in KI, in den deutschen Standort und in Europa. Unsere KI-Fabrik in München ist die Basis für innovative Geschäftsmodelle für die Industrie, Startups und den Staat und für Souveränität. Wir beweisen hier, dass Europa KI kann. Ja, weil das ist natürlich eine Frage, die man häufig sich stellt. Kann Europa KI? Kommen die entsprechenden Modelle aus Europa? Ist die entsprechende Rechenleistung in Europa? Liegt das überhaupt in Europa? Oder geht das gar nicht ohne amerikanischen Grund und Boden? Und das ist natürlich jetzt hier einfach eine Initiative, die zeigen soll, es geht.
Ja, das passt ja auch zu den Initiativen, die auch von Staatswegen kommen. Also es gibt ja auch ganz klare Initiativen, unter anderem vom BSI, vom Bundestag, von den Ministerien, dass man sich da jetzt auch schrittweise von US-Software auch verabschieden will und das versucht mit Open Source auch zu ersetzen. Da gibt es jetzt schon einige Leuchtturmprojekte, diesen Cloud-Umbau am Ende des Tages auch voranzutreiben und sich nach und nach von AWS oder Azure auch irgendwie zu lösen. Aber das ist natürlich trotzdem weiterhin auch kein Sprint, sondern quasi schon auch noch ein Marathon, der da vor den Behörden, vor den Unternehmen natürlich auch liegt. Aber ich habe es ja gesagt, es ist jetzt der erste Pflock, der hier reingerammt wurde und jetzt muss es weitergehen und man muss sich da unabhängiger machen.
Absolut, Yannick, aber da T-Systems, das müssen wir der Transparenz halber dazu sagen, aber wir freuen uns natürlich auch drüber, Werbepartner unserer heutigen Folge ist, wollen wir natürlich auch die Gelegenheit nutzen, T-Systems selbst zur Sprache kommen zu lassen, vor allem wenn es um die Frage geht, was bedeutet das denn jetzt auch für die Automobilindustrie? Ja, bislang und das Angebot natürlich nicht nur explizit für die Autoindustrie, gilt quasi für den ganzen industriellen Raum in Deutschland. Wir wollen aber jetzt genau mal wissen, was jetzt genau für die Autoindustrie bedeutet und was Automobilunternehmen sich wirklich davon versprechen können und erwarten können. Und dafür hatte ich die Gelegenheit, mit Automotive- und Manufacturing-Chef Christian Hort zu sprechen. Und Yannick, lass uns doch da mal reinhören. Ja, hallo Christian, schön, dass du dabei bist.
Hi Pascal, freut mich, dass ich da sein kann, klasse.
Ja, Christian, wir haben es gerade eben schon gehört. Ihr habt in der vergangenen Woche die KI-Fabrik Industrial AI Cloud in Betrieb genommen in München. Vielleicht kannst du ja einfach uns nochmal sozusagen in deinen Worten skizzieren, was soll sie können, worin unterscheidet sie sich vielleicht auch von anderen Ansätzen oder vielleicht auch anderen Angeboten vom Wettbewerb, die man bislang schon nutzen könnte? Und vor allem natürlich, was kann sich denn die Autoindustrie von ihr erhoffen?
Ja, gerne. Also es war eine unglaublich intensive Woche mit einem fantastischen Event. Unser großer Chef, der Tim Höttges, hat gesagt, wir haben Industriegeschichte gemeinsam geschrieben. Mhm. Weil wir haben wirklich in sehr, sehr kurzer Zeit, in weniger als 6 Monaten, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, in Deutschland ein riesiges Datenzentrum gebaut mit der neuesten Technologie von Nvidia, mit einem gesamtheitlichen Software-Stack und einem Ökosystem von deutschen Partnern, die wirklich der gesamten Industrie zur Verfügung stehen. Und ich glaube, wenn wir uns alle das so vor 10-12 Monaten vorgestellt hätten, hätten wahrscheinlich doch viele Fragezeichen bei dem einen oder anderen, wären wahrscheinlich viele Fragezeichen entstanden. Mhm. Und deshalb bin ich unglaublich stolz drauf, auf unsere große Magenta-Familie, dass wir das hingestellt haben. Da haben über 200 Leute wirklich Tag und Nacht 30 Meter unter der Erde ein fantastisches Ergebnis erzielt mit den vielen Partnern. Überwiegend auch deutsche Firmen bis hin zu den Elektroinstallationen, den Kühlsystemen, den Rohrsystemen. Und das hat auch die Gelegenheit gehabt, die Afterparty des Bildteams mit zu begleiten. Und das war fantastisch, was du da alles aus erster Hand gelernt hast. Und ein unglaublicher Enthusiasmus und wirklich viel, viel Stolz in der ganzen Truppe, was wir dorthin gestellt haben. Mhm.
Dann skizziere doch nochmal, was ist jetzt genau der Ansatz des Angebotes und worin unterscheidet es sich?
Genau, wir bezeichnen das als Industrial AI Cloud. Und ich glaube, der große Unterschied ist, dass wir uns auf die Industrie konzentrieren. Ich glaube, Large Language Modelle gibt es in Hülle und Fülle. Jeder von uns nutzt sie, aber es gibt viel zu wenig Modelle in der entsprechenden Qualität für unsere Industrie. Und das heißt, was heißt das? Wir haben für die Kunden in der Automobilindustrie, das heißt für die OEMs, die Tier 1, die Tier 2, aber auch das große Feld des Maschinenbaus, aber auch für Pharma und auch zunehmend für den Gesundheitsbereich eine große Plattform geschaffen, die darauf abzielt, dass die Wertschöpfung in den einzelnen Wertschöpfungsschritten unserer Kunden massiv gesteigert wird. Ich gebe dir mal ein Beispiel, Pascal, wir haben uns da schon ja öfters drüber unterhalten. Ich bin ein ganz großer Fan von der virtuellen Entwicklung, weil das ist für uns natürlich als IT-Unternehmen auch ein sehr, sehr spannendes Feld, weil da viele Technologien zustande kommen. Und diese virtuelle Entwicklung ist geprägt davon, dass wir Simulationssoftware zum Einsatz bringen, die in der Qualität und in der Leistungsstärke enorm gewachsen ist. Enorm. Mhm. Weil wir sprechen von fotorealistischen Darstellungen, von physikalisch korrekter Simulation. Und die braucht hochwertigen Compute, also die braucht die entsprechende Rechenpower. Und genau das bringen wir zusammen. Und wenn man sich sprechen ja gerne da auch von Use Cases, diesen Use Case sich in der Entwicklung anschaut, schaffen wir es damit, unsere Kunden zu stärken, die Entwicklungszeit massiv zu kürzen. Was vorher durch langsamere Systeme oder weniger qualitative oder schlechtere Auswertung länger gedauert hat, schaffen wir jetzt in kürzerer Zeit. Wir alle wissen, dass das Entscheidende ist in der Automobilindustrie. Ja, wegzukommen von den, wir brauchen dafür 5 bis 6 Jahre, runterzukommen auf 2 Jahre. Und das geht eben nur durch diese Abstraktion in der Simulation, in der virtuellen Welt. Und genau das haben wir da jetzt in München geschaffen, in einem gesamten Stack, nicht nur die Hardware, sondern auch die entsprechende Plattform drauf, dass jeder sich dieser Toolkette oder dieser Instrumente bedienen kann und seine Wertschöpfung zum Beispiel in der Simulation, in der Entwicklung zu steigern. Und übrigens nicht nur für die Großen, sondern auch für den Mittelstand. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, was uns hier wirklich am Markt unterscheidet. Wir haben das Rennpferd, das Formel-1-Fahrzeug, die NVIDIA Industrial Cloud für diese Heavy-Compute-Simulationsbereiche und unsere T-Cloud als Fels in der Brandung, der sich immer größerer Beliebtheit freut, um den Zugriff, das Datenmanagement, das Backup-Management zu betreiben. Und das in Kombination ist absolut einzigartig. Und übrigens, Pascal, hast du gewusst? Das will ich dir natürlich gerne mitteilen. Wir sind drittgrößter Hyperscaler in Europa mittlerweile mit der T-Cloud. Und das zeigt, wie das Interesse wächst und wie stabil wir in der Kombination sind. Und das gibt uns auch, das nehmen wir auch immer mit Stolz auf, das Feedback unserer Kunden wieder. Ich spreche persönlich mit den Simulationsleitern in den einzelnen Unternehmen. Die sind absolut begeistert von dem Angebot. Und wir haben auch schon, wie gesagt, erste Kunden auf der Plattform. Und ich bin sicher, das wird in kürzester Zeit viel mehr werden. Aber vielleicht noch einen Satz an der Stelle. Ich fand es sehr wichtig, auch für die Politik und die Industrie, dass der Tim Höttges gesagt hat, passt mal auf, Leute, das ist eine Haltung für uns. Was hat er damit gemeint? Wir haben was in Deutschland geschaffen. Wir haben zusammen mit der Stadt München, dem Land Bayern, wir haben eine Möglichkeit geschaffen, in die Nvidia und vor allem die Telekom investiert hat. Und diese Möglichkeit, die bringt uns in unserem Land, in der Industrie definitiv voran, muss aber auch genutzt werden. Und von daher ist es wichtig, dass wir in Deutschland mit unserer Industrie zeigen, dass wir gegen die großen Entwicklungen einen Kontrapunkt setzen und dass wir das können. Ich bin absolut überzeugt mit unserem Ökosystem der Partner, die wir zusammengebracht haben, die dort wirklich Schulter an Schulter arbeiten, Seite an Seite, dass wir ein überzeugendes Angebot liefern, was überragend ist momentan. Und da müssen wir alle mitmachen. Und ich war bei allen OEMs zu diesem Thema, habe gesagt, Leute, wir haben das vor eurer Haustür gesetzt, was Besseres gibt's nicht. Jetzt macht mit und es machen einige bereits mit und es kommen mehr.
Ja, Das wäre jetzt ein bisschen meine nächste Frage gewesen, weil wir diskutieren heute über Souveränität, über digitale Souveränität, über KI-Souveränität in Deutschland. Wir haben sogar heute in der Folge schon ganz kurz Friedrich Merz zitiert, der erst vor wenigen Tagen in einer Regierungserklärung auch gesagt hat, wir brauchen diese technologische Souveränität, um Abhängigkeiten auch irgendwo in der Welt zu vermeiden. Wie lässt sich denn eigentlich dieser Anspruch von souveräner IT, souveräner KI, souveräner Cloud und natürlich aber auch Geschwindigkeit und Skalierbarkeit sozusagen miteinander vereinen? Ist das überhaupt ein Trade-off oder lässt sich beides wirklich bestmöglich auch abbilden?
Ich glaube, man muss es ein bisschen mal aufklappen, was in dem Zusammenhang gemeint ist. Wenn wir mal so die Definition uns so anschauen von Souveränität, wir haben die Souveränität auf der technischen Ebene. Da geht es darum, welche Hardware ist im Einsatz, welche Software kommt zum Einsatz. Dann die betriebliche Ebene, wer darf da überhaupt in das Datenzentrum rein, welches Team, welche Firma betreut das entsprechende Datenzentrum. Und dann die Datenebene, wo liegen die Daten, wer hat Zugriff auf die entsprechenden Daten. Und wenn wir alle diese Souveränitätsebenen nebeneinander legen, erreichen wir momentan mit der Lösung den höchsten Standard, die höchste Souveränitätsebene, die überhaupt möglich ist in Deutschland. Denn Pascal, was haben wir noch nicht geschafft, ist, dass wir eben aus Deutschland, aus Europa diese leistungsfähige Hardware in unsere Rechenzentrum bringen. Das ist der einzige Aspekt, den wir momentan nicht leisten können. Und deshalb haben wir auch bewusst die Champions League in der Chipindustrie als Partner ausgesucht beziehungsweise uns zusammengefunden, damit wir dort in der Gesamtkombination eben dieses überragende Angebot hinstellen können. Aber es ist uns ganz klar bewusst, dass wir dort Abhängigkeit haben und deshalb gehen wir dort auch sehr sorgfältig mit den Abhängigkeiten um. Du hast ja noch die Skalierbarkeit angesprochen, vielleicht noch ein Wort dazu. Souveränität und Skalierung ist immer regionenbezogen. Das heißt, die Frage, die wir auch gestellt bekommen, jetzt habt ihr das Magenta-Team, die Telekom 10.000 GPUs dort mal in München 30 Meter unter der Erde verbaut, geht da noch mehr in Richtung Skalierung? Ja, da geht mehr. Wir können dort am Standort verdoppeln. Das ist kein Problem. Und durch die entsprechenden T-Cloud-Anbindungen, was das Thema Speicher, Datenmanagement angeht, haben wir nach wie vor die Möglichkeit, dort auch weiter zu skalieren. Das heißt, technologisch geht das auf jeden Fall. Wir haben auch die beste Konnektivität in diesen Standort rein. Ich sage daher, technologisch sehe ich da momentan erstmal keine Hindernisse der Skalierung, sondern ich komme immer wieder auf den Punkt zurück. Die Skalierung kommt ja vor allem dann, wenn wir die Adaption steigt. Das heißt, wenn wir viele Kunden gewinnen, die auf diese Plattform wollen. Und dann wird es für die Kunden auch wieder interessant. Das ist mal ein Aspekt der Skalierung. Ich glaube, aus dem Anwendungsbereich kann man die Skalierung auch nochmal anders beleuchten. Und vielleicht sollten wir das nochmal tun, auch für mögliche Interessenten an der Technologie. Wir wissen, dass in der Entwicklung Zeit, vor allem wenn es in der Automotive-Industrie zum SOP geht, der entscheidende Faktor ist. Und dort haben wir festgestellt und gelernt, dass es immer wieder Iterationen gibt in der Simulation, die an eine Bottleneck kommen, nämlich das ist die Compute-Leistung. Und das heißt, wenn wir jetzt unseren Kunden die Möglichkeit geben, diese Spitzennachfragen, Burst heißt das im Prinzip da in dem Jargon, diese Spitzenleistungen abwickeln zu können in unserem Rechensystem, gibt das eine enorme Flexibilität, die wiederum dazu führt, dass diese Frage der Skalierung durch unser Angebot sehr, sehr positiv beantwortet werden kann, weil wir die Möglichkeit haben, mit Modellen Pay-as-you-go die entsprechenden Spitzenleistungen auch zu liefern in einem Umfeld, das in Deutschland ist, das entsprechend gesichert ist und vor allem diese sensiblen Entwicklungsdaten mit dem notwendigen Souveränität und Respekt auch bearbeitet.
Ja. Also für die deutsche Autoindustrie ganz, ganz sicher interessant. Vielleicht zum Abschluss, Christian, wenn du nochmal, wir haben über das Thema Entwicklungsgeschwindigkeit schon gesprochen, Simulation. Vielleicht fallen dir ja noch 1, 2, 3 andere Use Cases ein, die man jetzt mit dieser Compute Power sozusagen made in Germany und auf deutschem Boden, die man damit jetzt umsetzen könnte, worauf sich die Autoindustrie sozusagen freuen kann in der Umsetzung.
Ja, gerne. Also was auch ein ganz großes Feld ist, ist das Thema Fabrikplanung, Fabriksteuerung, Fabrikumsetzung, wenn Umbauten beziehungsweise ein Bau von Fabriken ansteht. Hier arbeiten wir eng mit Siemens zusammen, auch mit der NVIDIA Omniverse-Technologie, eben die Fabrikplanung im Vorfeld in der Qualität zu steigern und auch wieder wie im Engineering die Entwicklungszyklen massiv zu kürzen. Und dieses ganze Thema rund um das Thema Digital Twin, der digitale Zwilling der Fabrik, ist ein weiteres riesiges Einsatzgebiet. Und die eingehende Frage von dir war ja, was heißt das eigentlich Industrial Cloud? Ja, genau diese Use Cases und die dafür notwendigen Modelle, die erschaffen wir mit unserem Partner-Ökosystem, also in dem Fall, wie bereits erwähnt, mit der Siemens-Plattform, die bei uns auf der PaaS-Ebene aufsetzt, auf der Applikationsebene. Und die ist zugänglich für die großen Unternehmen, aber auch für den Mittelstand. Und ich glaube, das ist was, was wir noch mehr hervorheben sollten. Es geht immer bei diesen Hightech-Themen immer schnell um die großen OEMs, aber der ganze Mittelstand, auf dem Deutschland wirklich von seiner Wertschöpfung massiv abstellt und auf massiv angewiesen ist, hat die Möglichkeit, über unsere T-Cloud einfachen Zugang auf die Modelle und die Technologie zu bekommen, um zum Beispiel Selbstsimulationen laufen zu lassen. Und Pascal, da werden wir noch viel hören, wie wir das zugänglich machen, einfacher machen und damit auch wirklich dem Backbone unserer deutschen Industrie auch zukommen zu lassen.
Ja, Christian, ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Ich denke, ich habe es eingangs gesagt, es ist ein großer Schritt in Richtung KI und digitaler Souveränität in Deutschland. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du uns heute nochmal das Thema ein bisschen näher gebracht hast.
Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt und komme gerne wieder und gebe ein Update, wie es gelaufen ist. Dankeschön, Grüße an alle.
Ja, ganz spannend, was Christian auch zu sagen hatte. Mhm. Yannick, er hat es ja nochmal ein bisschen einsortiert. Auf der einen Seite natürlich nochmal, was das auch für ein, ja, vielleicht auch für ein Aufwand einfach war, dieses Rechenzentrum am Ende auch umzusetzen und auf die Beine zu stellen in einer gewissen Zeit, von der man ja auch sagen muss, wir sprechen ja häufig an, dass uns vieles in Deutschland auch ein bisschen zu langsam geht und viele Branchen sich ein bisschen zu langsam entwickeln. Und ich glaube, gerade in Sachen KI ist das wichtig, dass wir nicht darüber sprechen, dass wir in Zukunft auch mal müssten und mal sollten und auch mal könnten, sondern tatsächlich es schafft, schnell auch etwas auf die Beine zu stellen, was jetzt im Betrieb einfach ready ist. Und insofern sicherlich einfach, ja, ein ganz spannendes Projekt.
Ja, absolut. Also die Zeit ist jetzt, wie es so schön heißt, das zu tun an der Stelle. Nur man muss jetzt natürlich auch sehen, dass viele Unternehmen jetzt diese Chance auch vielleicht ergreifen und auch die sozusagen die gleiche Notwendigkeit an der Stelle auch sehen. Ich meine, wenn man so ein bisschen sich umhört, auch in der Automobilindustrie, dann gibt es natürlich schon den Ansatz oder den Willen dazu, sich auch da unabhängiger und vielleicht auch am Ende des Tages natürlich resilienter aufzustellen, was das angeht, wenn man sich die geopolitischen Verwerfungen der letzten, ja kann man ja fast sagen, Monate anschaut oder auch der letzten Jahre und immer wieder geht es um Handelskriege und so weiter, dann hört man das natürlich schon. Aber man muss auf der anderen Seite auch sagen, viele Unternehmen sind natürlich auch, haben ihre gesamte Infrastruktur, ihre IT-Infrastruktur natürlich in den letzten Jahren sehr stark auch auf die US-Hyperscaler eben auch aufgebaut. Und da ist natürlich jetzt nicht so, dass man von heute auf morgen sagen kann, ja gut, dann wenn wir jetzt das hier haben, dann können wir jetzt sofort umschwenken. Das wird natürlich nicht von heute auf morgen gehen. Und es ist auch die Frage, ob das auch gewollt ist, weil natürlich auch viele der großen Unternehmen, der Automobilunternehmen natürlich international auch unterwegs sind, in verschiedenen Märkten unterwegs sind. Und da gibt es natürlich auch wieder das Problem, dass man natürlich nicht an allen Stellen auch sich komplett lossagen kann von der bisherigen Infrastruktur, die nun mal eben noch auf den Hyperscalern eben aufbaut an der Stelle.
Das stimmt, Yannick. Und was ich auch noch spannend finde ist, und das hatte Christian ja auch angesprochen, auch offen angesprochen, was ich wirklich auch gut finde, ist, dass Souveränität natürlich auch nur so weit geht, wie man dann am Ende auch das entsprechende Angebot auch umsetzen kann. Und das geht momentan eben auch noch nicht auf deutscher oder europäischer Hardware, nenne ich es mal. Weil am Endeffekt ist es nämlich dann doch wieder Nvidia, der für die entsprechende die Rechenpower sorgen. Also da muss man wirklich sagen, auch in allen Versuchen, und das ist ja immer wieder, muss man sagen, einfach beeindruckend, wie sich dieses Unternehmen entwickelt, weil
ja, absolut.
In allen Versuchen, sich unabhängig zu machen und es auch schafft, sich unabhängig zu machen, an Nvidia kommst du am Ende trotzdem nicht vorbei. Ja, das ist schon einfach absolut, man muss da den Hut vorziehen, ja.
Nein, und wenn man sich auch andere in anderen Domänen, jetzt wenn wir mal wirklich beim Automobil bleiben und wenn man sich in anderen Domänen umschaut, im Software-Defined Vehicle, da hat man ja nun gerade erst in den letzten Jahren den Weg eingeschlagen, dass man auch auf internationale Partner setzt an der Stelle, auf das Know-how, auf die Digitalkompetenz, wenn man jetzt allein auf Volkswagen und Rivian und Xiaopeng guckt und so weiter. Also da begibt man sich ja quasi schon wieder in eine Abhängigkeit und die ist ja auch gewollt und die ist ja auch gar nicht schlecht an der Stelle. Das haben wir ja an verschiedenen Stellen jetzt ja auch schon gesagt. Aber klar ist, dass man natürlich trotzdem schaut, dass man sich auch resilienter aufstellt und das ist bei der Infrastruktur vielleicht noch, würde ich jetzt mal sagen, vielleicht mit am einfachsten an der Stelle. Aber in vielen anderen Bereichen muss man eben auch auf die Expertise von außereuropäischen Playern eben setzen, sonst kommt man eben auch nicht voran. Das ist eben auch eine Realität an der Stelle. Ja, aber Pascal, an der Stelle kann man vielleicht nochmal einen kleinen Schwenk machen, wenn man so ein bisschen weggeht von der digitalen Souveränität. Technologische Souveränität, das ist ja nicht nur Digitalisierung. Und da würde ich gerne noch eine Sache mit reinbringen heute, denn in der letzten Woche gab es auch eine interessante Forderung von zwei sehr prominenten Personen aus der Automobilindustrie, wo es auch genau um das Thema technologische Souveränität ging, jetzt nicht aus der Digitalisierungsperspektive, sondern vielleicht eher aus der Fahrzeugperspektive, aus der Antriebsperspektive. Denn die beiden Bosse von Volkswagen und Stellantis, Olli Blume und Antonio Filosa, die haben nämlich einen gemeinsamen Gastkommentar verfasst im Handelsblatt in der vergangenen Woche, der sehr spannend war und der auch so ein bisschen die Runde gemacht hat, in der sie so ein bisschen eine Forderung gestellt haben, dass wir doch schon sehr schauen sollten auf das, was wir hier in Europa imstande sind zu leisten im rund um das Thema Elektromobilität. Also Europa steht vor der Frage, ob es künftig quasi nur ein Absatzmarkt sein will oder auch weiterhin eine Industriemacht sein will. Und da pochen sie nun wirklich auf dieses Made in Europe, auf das Made Europe als industriepolitische Leitlinie. Und das meinen sie jetzt nicht im Sinne von Protektionismus, sondern auch hier wieder eher als Konzept der Resilienz in vielen strategischen, wichtigen Bereichen. Und das ist so ein bisschen exemplarisch, haben sie das festgemacht, am E-Auto, am Elektroauto, wo sie sagen müssen, wir brauchen hier die Wertschöpfung in Europa, gerade wenn es um das Thema Elektromobilität geht, in quasi vier zentralen Bereichen. Das ist die Fahrzeugproduktion, die inklusive Entwicklung, das ist der elektrische Antriebsstrang, das sind die Batteriezellen, auch ein ganz wichtiges Thema und auch ein sehr diffiziles Thema, wenn es um das Thema Abhängigkeit und Souveränität geht, und zentrale Elektronikkomponenten, auch hattest du eben auch schon angesprochen, nicht ganz einfach, sich da immer auch sozusagen von den internationalen Märkten unabhängiger zu machen. Und die fordern eben so eine Art Gütesiegel, Made in Europe, denn wer all diese Kriterien, die ich gerade aufgezählt habe, diese Bereiche eben erfüllt, der soll dieses Made in Europe Label bekommen, verbunden mit Vorteilen wie Kaufprämien, priorisierten öffentlichen Aufträgen oder auch steuerlichen Anreizen. Also sie nehmen hier auch den Staat sozusagen mit ins Boot. Und es geht auch um einen CO2-Bonus für E-Autos, die in Europa gefertigt werden. Quasi so Local Content-Regeln, die hier gefordert werden. Auch Hersteller, die weite Teile ihrer Flotte europäisch produzieren, würden diesen Bonus für alle ihre Modelle erhalten. Das Ganze soll am Ende zu weniger Strafzahlungen führen, größere Investitionsspielräume und eben halt die Produktion auch und die Wertschöpfung im Binnenmarkt halten. Also den beiden geht es hier ganz klar darum, auch hier eine Art Souveränität herzustellen. Dabei geht es hier nicht um Abschottung, sondern wie gesagt, um sich hier auch stärker in Europa aufzustellen, ohne jetzt sich komplett aus dem Markt zu verabschieden und jetzt hier das große Zollregime, wie es die USA gerade macht, aufzuziehen, sondern eben ganz klar in den Vordergrund zu stellen, das, was Europa eben zu leisten imstande ist. Und das eben auch mit so einem Art Gütesiegel mit verbundenen Boni sozusagen und Vorteilen eben zu verknüpfen. Also ein ganz spannende Forderung von zwei sehr wichtigen Personen, von zwei sehr wichtigen Konzernen in Europa. Und vielleicht auch ein Signal, um in diesem Bereich, wo es doch deutlich stärker auch an die Kernkompetenzen der europäischen Unternehmen, der europäischen Wirtschaft herangeht, nämlich um Antriebe, um Hardware im Auto, eben da ein, und halt Produktion halt vor Ort, eben ein so ein Gütesiegel aufzusetzen, fand ich auf jeden Fall ganz interessant und passt ganz gut in die Zeit und in die Diskussion auch um zum Thema digitale Souveränität an der Stelle.
Und die Diskussion rund um digitale Souveränität oder technologische Souveränität, die wird ja jetzt nicht heute aufhören. Ja, das, wir merken ja gerade im Prinzip startet diese Diskussion eigentlich erst. Und wenn man so will, dann startet sie natürlich auch aus einer, ja, viel zu, tatsächlich hat, wir haben es ja eingangs gehört, Friedrich Merz ja auch nochmal darauf hingewiesen, dass diese Abhängigkeiten vielleicht auch zu lange hingenommen wurden und zu lange geduldet wurden, weil nämlich solange nicht alles funktioniert, auch irgendwie in einer globalisierten Welt, sind diese Abhängigkeiten irgendwie unproblematisch. Und sobald dann die ersten Zahnräder ein bisschen ins Stocken kommen, dann merkt man nämlich erst, wie unangenehm diese Abhängigkeiten sein können. Und jetzt sind wir natürlich an einem Punkt, an dem wir an allen Ecken und Enden eben fordern, diese berühmte Aufholjagd dann irgendwie auch zu starten, um genau solche Abhängigkeiten auch zu vermeiden. Wir wollen es an dieser Stelle nicht schon wieder in die Diskussion führen, ja, ist das jetzt zu spät? Hätte man das nicht alles vor Jahren schon machen müssen? Aber man muss aber nach der Realität eben auch ins Auge schauen, und das haben wir in den letzten Folgen auch schon häufiger besprochen. Es ist nun einfach so, dass wir gerade, was diese, ich nenne es jetzt mal salopp, modernen Themen angeht, diese modernen Hightech-Themen angeht, da ist Europa einfach nicht so aufgestellt wie andere Weltregionen. Wir haben uns ein bisschen auf unserer industriellen Identität und industriellen Expertise ein bisschen ausgeruht. Und jetzt sieht man eben, um genau diese Abhängigkeiten auch zu vermeiden, dass man eben mit Hochdruck daran arbeiten muss, diese Abhängigkeiten aufzulösen und diesen Rückstand am Ende auch kleiner werden zu lassen. Und insofern, ja, es wundert mich nicht, dass das jetzt sozusagen aus verschiedenen Richtungen kommt und wir sowohl über digitale Souveränität sprechen, KI-Souveränität sprechen, über technologische Souveränität, auch im Hinblick auf solche, zum Beispiel solche Antriebsfragen, generell einfach industrielle Wertschöpfung. Natürlich, und da wollen wir jetzt an der Stelle jetzt gar nicht mit anfangen, weil es nicht unser Thema ist, das Thema Sicherheit und Defense und da am Ende sich natürlich auch unabhängiger zu machen von Weltregionen, die vielleicht auch geopolitisch momentan ein bisschen problematisch sind. Also insofern, es wundert mich nicht. Meine erste Regung gerade einfach zu der Forderung dann auch von Volkswagen und Stellantis waren, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Also vielleicht muss man auch dann ein bisschen, ja, das auch nicht nur mit Forderungen und mit markigen Worten sozusagen auch forcieren, weil ich sag jetzt mal von einer Zusammenarbeit zwischen Volkswagen und Stellantis zum Beispiel beim effizienten Entwickeln und Bauen von kleinen Elektrofahrzeugen habe ich jetzt noch nicht gehört. Ja. Also da muss man vielleicht auch mal wirklich in die, sagen wir mal, gewisse Vorleistung gehen, wohlwissend, und das sage ich jetzt nicht irgendwie blauäugig, dass ich jetzt sage, naja, da muss man einfach mal alles hier entwickeln und produzieren. Ja, natürlich gibt es sozusagen Standortnachteile, was Kosten angeht. Natürlich geht es ja auch im Prinzip ja auch gerade darum zu sagen, wir wollen hier wettbewerbsfähig das Ganze, wir wollen es gerne hier alles machen. Wir wollen wettbewerbsfähig sein. Aufgrund bestimmter Rahmenbedingungen ist das aber zum Teil einfach gar nicht möglich. Also bitte kommt uns an verschiedensten Stellen, sagen wir mal auch politisch und was politische Rahmenbedingungen angeht, entgegen. Aber so ein bisschen Initiative ergreifen muss man dann aber auch schon, ne?
Ja. Ah, spannend auf jeden Fall, dass man hier auch jetzt die Politik auffordert, auch den Rahmen zu geben. Normalerweise ist man ja eigentlich immer schnell dabei zu sagen, wir wollen da jetzt also möglichst wenig Rahmen haben und möglichst viel Spielraum, was unsere eigenen Tätigkeiten anbelangt. Wenn wir jetzt nochmal auf die Diskussion, wollen wir jetzt nicht aufrollen, aber nur als Randbemerkung, wenn man auf die Diskussion zum Verbrenner ausschaut, also da soll es auf jeden Fall keine politischen Rahmenbedingungen geben, möglichst oder wenig, wenig Eingriff von politischer Seite an dieser Stelle. Wird jetzt die Politik aufgefordert, da die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen. Also auch ein ganz interessanter Twist an der Stelle. Aber auch spannend zu sehen, dass es hier auch eine Forderung gibt an möglichst viele Stakeholder, an möglichst viele, die jetzt da auch beteiligt sein müssen, weil es auch ja auch faktisch ja nicht von der Industrie alleine kommen kann, weil ja solche Bevorzugungen und ein Bonus für E-Autos und so weiter, das muss ja nun mal von Staatswegen eben auch kommen. Also ganz spannend, was sich jetzt daraus entwickelt, ob da wirklich was daraus entsteht. Ist ja auch ein Riesenprojekt, was dann angestoßen werden müsste. Aber es geht alles ganz klar in eine Richtung an der Stelle.
Ja, und im Endeffekt, wenn man es mal runterstrippt als Fazit, Yannick, es werden einfach an vielen Stellen, wird im Prinzip gerade die Forderung nach einem starken Europa laut. So kann man es vielleicht ganz, ganz simpel sagen, ein starkes Europa in der Welt. Und das ist natürlich etwas Gutes, weil Europa hat einfach einen großen Nachteil gegenüber anderen großen Weltregionen. Und das ist einfach die Versprengtheit, die Vielfalt, die Heterogenität, also alle an einen Tisch zu bekommen, sich zu einigen, um eben einen gemeinsamen, großen europäischen industriellen Raum zu schaffen, ist einfach überhaupt nicht trivial und hat alleine schon in seiner Anlage, in seiner föderalistischen Anlage einfach schon Nachteile gegenüber den, wenn wir uns mal vor allem mal auf USA und China jetzt mal fokussieren, einfach große Nachteile in den politischen Rahmenbedingungen. Und insofern ist es natürlich einfach sehr positiv, wenn hier sozusagen die Stimmen für ein starkes Europa laut werden aus der Industrie.
Ja, spannend, wie sich das auf jeden Fall weiterentwickelt an der Stelle. Wir werden das weiter verfolgen. Interessante Diskussionen, viele Forderungen im Raum. Wir haben heute gesehen, es ist auch vieles, was konkret passiert. Also es ist jetzt nicht nur, es geht nicht nur um Forderungen und um politische Diskussionen und Strategien, sondern es wird tatsächlich umgesetzt. Das ist ja auch mal ein gutes Signal und positiv auf jeden Fall. Und dann wollen wir das jetzt da wird sicherlich noch einiges geben, das wir in diesem Jahr auch diskutieren können. Und da freue ich mich drauf. Und Pascal, dann würde ich sagen, setzen wir die Diskussion vielleicht auf LinkedIn fort und hören uns dann im Podcast in der nächsten Woche wieder.
So sieht's aus. Bis dahin. Ciao.
Ciao.
Was mich bewegt. Ein Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Shownotes. Weitere Folgen überall, wo es Podcasts gibt.